Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Irina hat mit 33 Jahren wahrscheinlich schon mehr erlebt, als viele Menschen in ihrem gesamten Leben erfahren werden. Essstörungen, Todesfälle und seit Anfang diesen Jahres auch noch ein weit fortgeschrittener Brustkrebs. Trotz all dieser Schicksalsschläge in ihrem noch jungen Leben hat die liebe Irina aber eine wahnsinnig ansteckende Energie und eine Power, die Berge versetzen kann. Wir wünschen euch, wie immer, ganz, ganz viele spannende Einsichten und viel Spaß.
Your Bannister Mile mit Clara, Lennart und Christian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Heute sind wir altbekannt in Münster mit Clara und Christian.
Hallo, hallo, hallo.
Hi.
Und mit der lieben Irina. Hi, Irina.
Hi, zusammen.
Hi, Irina. Hi, Lena.
Hallo.
Hi, Clara. Ja, so ein bisschen Kontext vielleicht, wie Irina zu uns gefunden hat oder wir zu ihr. Und zwar ist das eigentlich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und zwar hast du, liebe Irina, einen Post in einer Gruppe von der Laura Marlina Seiler abgesetzt, der mir angezeigt wurde, obwohl ich wirklich nie auf Facebook bin, also schon auch nie. Und mir hat aber Facebook dein Post irgendwie nach oben gezeigt und ich fand den unglaublich beeindruckend, weil der anscheinend total viel Aufsehen erregt hat, weil der total viel Beachtung gefunden hat. Da habe ich mir den Post durchgelesen und fand ihn extremst berührend und habe dich einfach ganz frei einfach mal angeschrieben. Und ja, jetzt sind wir hier. Wir hatten auch schon ein ganz, ganz spannendes Vorgespräch diese Woche, wo wir ja total nett irgendwie uns unterhalten haben. Damals hattest du noch lange Haare, jetzt kurze Haare. Vielleicht kommen wir da auch gleich noch dazu. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen, wer du bist, wo du bist, was du gerade machst, und in weiterer Folge können wir dann, glaube ich, auf einzelne Themen noch eingehen.
Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank, dass du mich angeschrieben hast, Lennart. Ich bin Irina, ich bin 33 Jahre, sitze hier gerade in meinem Schlafzimmer im Hunsrück in Rheinland-Pfalz und ich bin Mama von 3 kleinen Kindern zwischen 4,5 Jahren und 8 Monaten. Und ich bin krank. Ja, ich habe vor jetzt genau 2 Wochen, Freitag vor 2 Wochen, die Diagnose Brustkrebs erhalten. Und das Ganze hat sich jetzt leider das ganze Jahr 2019 schon wie so ein Rattenschwanz durch mein Leben gezogen, indem ich ständig Brustentzündungen hatte mit meinem kleinen Sohn. Ich habe dann ungefähr 3 Krankenhausaufenthalte in 6 Monaten gehabt. Die Brust hat mir jetzt rückblickend eigentlich die ganze Zeit versucht mitzuteilen, dass da mehr ist als nur eine Entzündung. Und die Ärzte haben irgendwie immer nur auf Entzündung oder haben mich versucht, auf eine Entzündung zu heilen, die es nie gab. Ich hatte nämlich auch normale Blutwerte ab einem Zeitpunkt. Die erste Entzündung hatte ich tatsächlich im Juni mit 41 Fieber. Aber danach hatte ich ganz normale Leukozytenwerte. Ich hatte keine roten Ausschläge an der Brust, gar nichts. Und trotzdem wurde ich immer wieder mit Antibiose behandelt, wo eigentlich viel mehr war. Genau.
Mhm. Wow. Das heißt, eigentlich weißt du schon seit einem halben Jahr, dass was nicht stimmt. Aber die Ärzte haben es nicht ernst genommen oder irgendwie anders diagnostiziert und...
Ja,
ich habe 2 Wochen diese Hammer-Aussage dann bekommen mit Brustkrebs.
Genau. Ich habe das erste Mal im Oktober, Ende Oktober, habe ich in meiner rechten Brust einen, ich sage jetzt mal haselnussgroßen Knoten entdeckt und zeitgleich hatte ich auch geschwollene Lymphknoten unter der Achsel und ich sage jetzt mal leichte Entzündungen. Ich dachte so, das hier ist irgendwie komisch, das kennst du nicht. Also natürlich, wenn man stillt, hat man manchmal Verhärtung im Milchstau oder so. Und das hier war mir dann ganz neu. Dann bin ich zum ersten Mal zu meiner Frauenärztin, die hat dann Ultraschall gemacht. Ah nö, ist wie eine Verkapselung, nicht weiter schlimm. Hat mir ein Antibiotikum verschrieben für 10 Tage ambulant. Dann habe ich das genommen, es ist nicht besser geworden. Daraufhin hat nur mein Kleiner, den ich nach wie vor voll gestillt habe zu dem Zeitpunkt, furchtbaren Durchfall bekommen. Und dann bin ich nochmal zu ihr, hatte dann in dieser Gemeinschaftspraxis aber eine andere Ärztin, die auch in einem Krankenhaus hier naheliegend arbeitet. Die hat mich dann direkt eingewiesen, hat gesagt, oh mein Gott, da ist ein Abszess, der muss direkt operiert werden. Ich bin am selben Tag, das war dann Anfang November, ins Krankenhaus, inklusive Baby, inklusive Mann und Tasche, weil man mir gesagt hat, sie werden heute noch operiert. Und ab dem Moment ist einfach ziemlich viel schief gelaufen. Ich würde sagen, da hatte ich einfach nur Pech. Es hat mich nicht der Arzt operiert, der mich operieren sollte, weil zwischenzeitlich irgendwie noch 2 Notkaiserschnitte reinkamen. Ich wurde statt um 14 Uhr erst um 19 Uhr in den OP gefahren. Und am nächsten Tag standen so ungefähr 5 Leute vor mir und die haben gesagt, oh, wir haben sie operiert. Also ich sage jetzt ganz salopp, die haben mich aufgeschnitten und gesagt, da war nichts. Also die haben weder einen Abszess gefunden noch irgendwas. Die haben einfach gemeint, da war Wasser in der Brust. Wir wissen jetzt eigentlich gar nicht weiter, so nach dem Motto. Die haben auch keine Gewebeentnahme gemacht, gar nichts. Und meine Brust ist ab dem Moment, also ab dem Zeitpunkt der OP, ich hatte höllische Schmerzen, ich musste an dem Tag noch abstillen. Die ist, wie man, also wie kann man sich das vorstellen, auf eine Größe von einer Pomelo, kennt ihr eine Pomelo? Oder eine Doppel-D implantierte Größe angeschwollen, hart geworden, die Wunde hat geblutet, weil sie nicht mehr zugehen konnte aufgrund des Druckes. Die Milch, ich hatte ja noch ganz viel Milch, ist ausgelaufen, ich hatte höllische Schmerzen. Man hat mich dort im Krankenhaus nicht mehr weiter behandelt. Die haben mich nach 3 Tagen entlassen und haben gesagt, naja, machen Sie mal eine Lymphdrainage. Und es war echt witzig, weil, also wenn ich jetzt rückblickend daran denke, es ist eigentlich echt grob fahrlässig, was da passiert ist. Ich bin dann montags, also ich bin samstags nach Hause, bin montags zu meinem Hausarzt und der hat Mitte November, mein Hausarzt, das erste Mal gesagt, ich vermute hier gerade ganz Böses, das hier sieht mir allein von der Wunde aus wie ein riesengroßer, bösartiger Tumor. Und in dem Moment ist für mich schon eine Welt zusammengebrochen. Ich habe geheult ohne Ende und dachte, nein, das kann nicht sein. Mein Hausarzt hat dann im Krankenhaus angerufen, hat gesagt, wie können Sie denn so eine Patientin mit so einer Wunde und ohne weitere Therapievorschläge einfach nach Hause schicken? Daraufhin haben die mich nochmal ins Krankenhaus zitiert am nächsten Tag. Ich bin dann auch im Brustzentrum gelandet. Die haben mir so ein bisschen in der Wunde rumgestochert, haben tatsächlich Eiter abgesaugt und das war's. Also für die war dann ein Abszess da, es war eine Ursache da. Für mich auch, ich war erstmal heilfroh natürlich, dachte so, wow, Wahnsinn. Es war OP schiefgelaufen, aber immerhin war es nur ein Abszess. Und leider war es dann doch ein bisschen mehr, weil als die Wunde dann doch abgeheilt ist und die Narbe geblieben ist, hat sich die Wunde bzw. die Brust radikal verändert. Also es war auf einmal nicht nur ein kleiner Knoten, es waren lauter und mittlerweile walnussgroße Knoten um die Brust herum. Sie ist deutlich größer gewesen nach wie vor als die andere, obwohl ich abgestillt hatte. Und nach wie vor die Lymphknoten, die haben mich immer noch beschäftigt, die waren immer noch dick. Und ich dachte so, also das kann nicht sein. Ich bin dann zwischenzeitlich noch zu diversen Heilpraktikern gegangen, habe gedacht, ich muss die ganze Geschichte auch mal auf einer anderen Ebene lösen, sprich irgendwie energetisch, vielleicht ist da irgendwo eine Blockade. Also ich glaube schon eine ganze Zeit lang, schon seit vielen Jahren an mehr, als dass unser Körper der einzige Transformator von Krankheiten, Erkrankungen oder irgendwas ist. Und viele haben mir gesagt, naja, es ist die rechte Brust, muss man mal gucken, rechts ist unser männlicher Anteil im Körper, was da halt gelöst werden will, da ist eine Blockade, männlich heißt unser Macher, unser Erschaffer. Du musst vielleicht nochmal da gucken und ich habe so viele Sachen gemacht, Salben, Öle, Globuli, nichts hat geholfen. Ich bin dann wieder zu meiner Frauenärztin, es war schon Dezember, die war schon leicht entnervt, oh, gibt ihre Brust immer noch keine Ruhe und hat mich dann mal zu einer Biopsie geschickt, am 30.12. sollte das sein. Und der Chefarzt hat die Biopsie abgelehnt. Der hat gesagt, er sieht keine Notwendigkeit, da jetzt eine Biopsie zu machen, weil ich hatte ja unheimlich viele Entzündungen und ich hatte die OP und es ist wahrscheinlich nur eine Reaktion des Körpers auf all diese Sachen und hat mich wieder nach Hause geschickt. Und ich meine, wenn man sowas ja gesagt bekommt, ich habe da jetzt auch auf keine Biopsie bestanden. Ich dachte, prima, das wird schon. Und er hat gesagt, sollte es aber nicht besser werden, kommen Sie bitte nach circa 2 Monaten wieder. Nicht, dass wir was übersehen haben. Und dieser sah in meinem Kopf. Genau.
Die Geschichte ist so krass und spiegelt so viele andere Geschichten wider, die ich da also in Deutschland weiß, von den Medizinern. Und ich weiß nicht, ist eine Mischung von wütend und irgendwie frustriert, was da bei mir hochkommt bei diesen Themen. Ich meine, das kann ja nicht wahr sein. Ja? Also.
Es ist wirklich eigentlich traurig hier im Umkreis. Also alle sagen, das ist eigentlich eine Hollywood-reife Story, beziehungsweise könnte ich entweder ein Buch schreiben oder ich könnte das Krankenhaus verklagen oder. schlussendlich, also was mir mein Leben gerettet hat, oder ich hoffe es zumindest, ist mein Bauchgefühl. Wie gesagt, ich habe mich morgens ausgezogen oder angezogen, ich habe diese Brust gesehen und es war nicht, dass wir was übersehen haben. Nicht, dass wir was übersehen haben. Und dann drängst du den Gedanken ja weg, weil du willst, ne, ich habe 3 kleine Kinder und dann denkst du dir so, nee, also das nicht. Moment. Und dann, ja, die Brust hat aber wirklich, also von Dezember bis Anfang, Mitte Januar wieder so einen Sprung gemacht, dass ich dachte, das hier ist nicht normal. Das ist nicht mehr nur eine Reaktion meines Körpers. Und ich habe weitergesucht. Ich habe dann auf Instagram einen Post gemacht am 30.12. über das, wie mein Jahr war und wie ich mir eigentlich mein 2020 wünsche, in Kombination mit dieser Brustgeschichte. Und daraufhin hat sich dann auch jemand bei mir gemeldet und hat dann gemeint, hey, geh doch mal nach Wiesbaden, da ist ein Spezialist und der kann dir bestimmt helfen, hat mir auch schwer geholfen. Und dann dachte ich so, Wiesbaden, das hat mir meine Tante schon empfohlen, das war derselbe Arzt und ich habe dann wirklich kurzerhand dort einen Termin bekommen. Und der Mann, ich habe mich nur ausgezogen, der hat nicht mal einen Ultraschall gemacht, für den war die Sache glasklar. Ich bin auch noch alleine nach Wiesbaden gefahren, weil ich dachte, naja, jetzt kriegst du endlich mal irgendeine richtige Salbe oder irgendwas. Und es war wie eine Ohrfeige, eine richtig heftige Ohrfeige in dem Moment. Mhm.
Und der hat er sozusagen sofort erkannt, also ohne genau.
Er hat gesagt, ohne Biopsie 90% Mammakarzinom bösartig und hat mir direkt aufgezählt, was passiert. Chemo, Amputation oder man nennt es auch Total-OP, da ist nichts mehr Brust erhalten zu machen, inklusive befallene Lymphknoten. Wir haben direkt die Biopsie gemacht, er hat gestanzt aus der Brust und aus den Lymphknoten. Und 4 Tage später hatte ich die Ergebnisse. Er hat mich angerufen, hat gesagt, Frau Held, ich habe ungern recht, aber in dem Fall hatte ich recht.
Mhm. Genau. Krass.
Ja. Wie ist das jetzt für dich? Was ist sozusagen deine Perspektive oder wie sortierst du das in dir?
Ja, ich habe eigentlich schon direkt nach diesem Freitag, ich war freitags bei ihm, auch ohne, ich sag jetzt mal, schwarz auf weiß Befund. Mein Mann ist, ja, wie Männer halt so sind, rationaler, sage ich mal. Der wollte erst, also der hat sich gar nicht, ich sag jetzt mal, beirren lassen, hat gemeint, ach, das warten wir jetzt mal ab, ich will das erst schwarz auf weiß sehen. Aber für mich war die Sache ab dem Moment, als er es ausgesprochen hatte, eigentlich so klar, weil es ja auch das war, was mir die ganze Zeit mein Inneres schon gesagt hat, schau da bitte hin, da stimmt etwas nicht. Sodass für mich eigentlich das ganze Wochenende klar war, also ich habe da jetzt wirklich diese Erkrankung, diese Krankheit und ich habe erstmal nur 2 Tage in jeder Minute, in der ich alleine war, nicht vor den Kindern, aber immer, wenn ich irgendwo spazieren war, die Kinder weg waren, ich habe geheult, ich habe nachts geheult, ich habe über Tage nicht geschlafen. Das war ein ganzes Wechselbad an Gefühlen. Erstmal furchtbare Angst, 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 wie geht's weiter? Verzweiflung, Frustration, dann kam irgendwann die Wut, so nach dem Motto, ich verstehe es einfach nicht, jeder, der mich hier kennt, also jeder in meinem Umfeld sagt, du lebst so gesund, ich habe nie in meinem Leben geraucht, ich weiß seit vielen, vielen Jahren über Ayurveda, ganzheitliches Denken, Medizin, Körper, Geist, Seele, ich habe ja auf Instagram eigentlich auch überwiegend über gesunde ayurvedische, teils vegane Rezepte gepostet, war auch dabei, mich damit unter anderem selbstständig zu machen. Und dann dachte ich so, das verstehe ich einfach nicht. Also dieses Unverständnis, dieses Ungerechte erstmal. Und ich habe mich dann wieder gesammelt. Es hat mich ein paar Tage gebraucht oder gekostet. Ich musste dann relativ bald an meinen Papa denken. Mein Papa ist vor 10 Jahren, dieses Jahr genau im April werden es 10 Jahre, an Magenkrebs gestorben. Mhm. Und damals, er war auch noch sehr jung, er war 45, also knapp 46 geworden. Und ich musste dann ganz oft an ihn denken, wie er mit der Situation umgegangen ist. Und witzigerweise, wie das manchmal so ist, ich habe mir damals schon, ich war Anfang 20, als ich diesen Weg mit ihm auch gegangen bin, mit meiner Mama, mit Familie, sollte ich so eine Erkrankung mal haben oder sollte ich mal so eine Diagnose bekommen, ich werde damit anders umgehen. Mein Papa hat natürlich, er hat eine super krasse Chemo gekriegt. Es hat ihm auch sehr, sehr stark auf die Psyche geschlagen. Aber mein Papa ist in Selbstmitleid versunken. Er hat Gott und die Welt dafür verantwortlich gemacht. Er hat es nicht verstanden. Er hat viel, viel geweint und hat jeden Tag gefragt, warum ich? Warum ich? Warum ich? Und ich war damals, bin ich teilweise wütend geworden, weil ich dachte, frag doch nicht, warum ich, es ist jetzt, wie es ist, also nimm es an und mach das Beste draus. Aber ich konnte es ihm damals nicht sagen und es war halt aber für mich so wichtig, das jetzt in meiner Situation hier nochmal vor Augen zu halten.
Mhm. Genau. Wow, also richtig toll, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast. Also ich kann mir vorstellen, wie, ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin ja nicht von dieser Krankheit betroffen, wie schrecklich dieses ganze Gefühlschaos sein muss, aber umso schöner finde ich, dass du dann trotzdem noch diesen inneren Willen hast und die Motivation, dass du sagst, okay, ich habe das schon mal miterlebt, wie jemand damit umgeht, der so leidet und sich dann so darin suhlt irgendwie, statt weiterzugehen. Und ich glaube, dass das wirklich in deinem Fall der beste, wenn man das so sagen kann, der beste Umgang damit ist. Ja, weil ja auch die Gedanken ganz viel machen mit einem Menschen. Und wenn du dir selber einredest, oh Gott, das ist verloren und meine Kinder werden ohne Mutter aufwachsen und solche Dinge, dann kriegst du viel ein, als wenn du jetzt positiv irgendwie darüber denkst. Ich meine, man kann irgendwie nicht positiv sagen in dem Zusammenhang, aber wenn du dir zumindest selber zur Seite stehst, statt dich jetzt auch noch im Stich zu lassen und nur noch
zu sein. Absolut. Ja. Absolut, richtig. Also für mich war ganz klar das Wort Akzeptanz, dass ich das annehme und akzeptiere und dass es für mich eigentlich keinen anderen Weg geht, außer dadurch. Also ich gehe da durch und ich weiß oder ich behaupte mal von mir jetzt nur meine Einstellung, dass uns nichts ohne Grund passiert im Leben und dass gerade so schwerwiegende oder auch egal welche Form von Erkrankungen uns zu einem größeren Wachstum da sind. Also man könnte es vielleicht sogar schon, ich will mich nicht aufs Fenster lehnen, aber als Geschenk sehen. Ich meine, ich bin noch ganz am Anfang von meiner Reise. Ich habe nur jetzt die letzten 48 Stunden die Auswirkungen von einer Chemo, eine von 16, also mittlerweile 15, hinter mir. Und also es wird eine taffe Zeit, keine Frage. Mhm. Aber ich bin trotzdem der Meinung und eigentlich sehr sicher, dass ich das überlebe, durchstehe und dass es mir gegeben wurde, um vielleicht irgendwann mal auch jemand anderem oder vielen Menschen damit zu helfen, da durchzugehen. Ich weiß es nicht. Also, wer weiß, aber ich weiß, dass ich das schaffen werde. Ich will das schaffen. Ich möchte noch auf den Hochzeiten meiner Kinder tanzen. Ich habe noch so viel vor. Ich hatte ja, wie gesagt, 2020 schon so viel vor und habe eh schon sehr viel in meinem Leben erlebt für meine 33 Jahre. Deswegen glaube ich auch an diesen tieferen Sinn von Krankheiten oder Erkrankungen. Und ich habe schon schon viele Dinge gemeistert. Das hier ist nochmal eine neue Herausforderung, aber mit ganz viel Unterstützung und Liebe von vielen Menschen in meinem Umfeld oder auch fremde Menschen, die mir zum Beispiel auf Instagram schon folgen und schreiben, bin ich mir sicher, das wird schon.
Das finde ich auch so beeindruckend bei dir, weil ich habe, also jetzt das Vorgespräch, was jetzt dummerweise nicht aufgezeichnet wurde, aber es war ja schon so ein lustiges Vorgespräch irgendwie, was wir geführt haben. Und es war ja, ich meine, wir haben jetzt schon irgendwie relativ viele Podcasts auch aufgenommen. Und das ist mir so krass jetzt schon in Erinnerung geblieben, was für eine Energie du hattest an dem Abend. Ich meine, das war, für mich war das ein Feuerwerk, innerliches Feuerwerk, dich so kennenzulernen, weil du halt einfach irgendwie auf der einen Seite deine Geschichte erzählt hast und dann aber auf der anderen Seite, wie jetzt ja auch gerade noch, halt so eine krasse Energie und positive Ausstrahlung und irgendwie diesen Switch irgendwie in allem zu finden, das, also hat mich wirklich positiv weggeblasen, muss ich sagen. Und ich meine, das ist ja auch jetzt, vielleicht magst du das auch ein bisschen teilen, nicht deine erste, in Anführungszeichen, Krankheit, mit der du umgehen musst, die dir das Leben irgendwie schickt, sondern das ist jetzt ja vielleicht schon die dritte, die eigentlich Menschen vielleicht maximal, also wenn eine große Krankheit im Leben kommt, dann ist das für viele schon scheiße irgendwie. Und ich meine, du hast jetzt mit 33 vielleicht drei oder ich weiß nicht, zwei, drei, die schon echt heftig waren sozusagen, ne?
Richtig. Ja, eine der heftigsten Geschichten war einhergehend, wie vorhin schon gesagt, mit dem Tod meines Papas, beziehungsweise man muss ein bisschen ausholen, viel früher. Das wissen jetzt vielleicht maximal 5 Leute aus meinem Leben. Ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen ich das gerade teile, wie viele Zuhörer ihr habt.
Jetzt gerade mit rein.
Okay, ja, ich habe eine schwerwiegende Essstörung gehabt, die sich eigentlich ganz unauffällig in mein Leben hatte, aus einer Mobbinggeschichte in der Schule, damals mit 14. Da war übrigens auch mein Papa derjenige, der mich wieder gerade gerückt hat und auf den Weg in eine normale, ich sage jetzt mal, Jugend begleitet hat. Das hatte sich dann für ein paar Jahre wieder erledigt mit der Essstörung. Kam dann aber leider wieder und dann relativ heftig. Ich konnte dem Druck im Abitur irgendwann nicht mehr standhalten und konnte mit Druck eh immer schlecht oder zu dem Zeitpunkt so umgehen, dass ich einfach aufgehört habe zu essen oder maximal so Dinge gegessen habe, die mich ein bisschen am Leben erhalten haben, so, weiß nicht, Äpfel, Joghurt, keine Ahnung. Und trotz allem habe ich immer gearbeitet, also auch während dem Abi, und ich bin dann trotzdem ins Ausland gegangen. Also ich habe diese ganze Geschichte relativ verdrängt, obwohl es irgendwann auch offensichtlich wurde. Und wie gesagt, das hat sich über Jahre gezogen. Ich habe irgendwann auch keine Periode mehr gehabt und so. Und meine langjährige Beziehung damals von 7, 8 Jahren ist auch über die Tour in die Brüche gegangen, bis zu dem Zeitpunkt, als mein Papa dann krank geworden ist. Und als er auf einmal nicht mehr da war, ist also so ungefähr wie jetzt so ziemlich alles über mir zusammengebrochen. Ich hatte, als mein Papa gestorben ist, vielleicht, weiß nicht, 46 Kilo. Und ein paar Monate später waren es nur noch 38. Und einhergehend mit diesem Untergewicht bin ich in eine tiefe Depression gerutscht. Man könnte auch sagen Burnout. Ich hatte irgendwann keine Kraft mehr, morgens aufzustehen. Und wie alt war ich? 23? Ja, 24. Und habe mich wirklich gefragt, warum bin ich überhaupt noch hier? Also ich habe den Sinn des Lebens hinterfragt. Ich hatte null Lebensfreude mehr, hatte null Motivation aufzustehen und hatte eigentlich nur noch diesen einen Wunsch, aus diesem Leben zu scheiden. Es waren tatsächlich schon Suizidgedanken, und ich hatte, also ich glaube, wenn jemand das nicht kennt, dann ist es ganz schwierig zu erklären, wie dieses Gefühl einfach ist, wenn du auch nicht mehr verstehst, was die Leute um dich drumherum erzählen, ja, also wenn du nicht mehr weißt, du sitzt wie in einem dunklen Raum voller Nebel und die Leute um dich herum reden über ihr Mittagessen oder ihren Schnupfen oder keine Ahnung, und du denkst dir so, hä? Also es ist wie, als ob jemand eine Fremdsprache spricht. Kann mir jemand folgen von euch?
Ja, ja, absolut.
Ich habe mich damals, also später, als ich das Ganze dann ein bisschen überwunden hatte, habe ich das versucht so zu beschreiben, man ist tot in einem lebendigen Körper. Mhm. So ungefähr. Und ich habe es damals, also noch nicht mal mit vielen Klinikaufenthalten geschafft, aber durch reinen, also ich musste ein paar Medikamente nehmen, aber ich war nie stationär in irgendeiner Klinik, auch wenn mir das mehrfach empfohlen wurde. Aber da war dieser Wille zu leben. Und da war diese Kraft in mir, von der ich wusste, du hast dich selber in diese, sorry für die ausdrucksweise Scheiße, gebracht und du schaffst es auch selber wieder da raus. Mhm. Und es sind ganz viele Dinge passiert. Mir sind Dinge, also Bücher auf einmal irgendwie in den Weg gelegt worden, die ich gelesen habe, die mir geholfen haben. Ich habe angefangen, Briefe zu schreiben, die ich verbrannt habe, immer nur mit dem einen Wunsch und dem einen Ziel, wieder gesund zu werden, weil ich wusste, was ich noch wollte. Ich wollte noch eine Familie, ich wollte leben, ich wollte lachen, ich wollte singen, ich wollte springen, also all diese ganzen, ich sag jetzt mal normalen, banalen Dinge, die jeder vielleicht macht, habe ich in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt, circa 24 war ich, nicht machen können. Mhm. Weil mein Hormonspiegel einfach dermaßen auf Eis war, dass ich das nicht mehr konnte. Genau.
Wie bist du von dem Zustand, zu dem Zustand gekommen, ich weiß nicht, also 2019, bevor jetzt dieser ganze Wahnsinn angefangen hat, ich meine, wie will ich, wie gesagt, jetzt erleben und auch ja, beim Vorgespräch schon erlebt haben, du bist ja, also wenn jemand lebendig ist, dann bist du sicher du. Und diese Ausstrahlung, diese Power, ja. Also was waren da so deine Schritte, die du da getan hast?
Ja, also mein Zusammenbruch, ich nenne es mal Zusammenbruch, war damals in Sinsheim. Ich habe dort bei einer Agentur gearbeitet, in der ich auch viel im Ausland unterwegs war. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann das nicht mehr. Also ich musste nach Los Angeles, ich musste nach Amerika, also Los Angeles war, glaube ich, das Weiteste. Dann musste ich auch ins Allgäu. Ich musste ganz viele Reisen machen. Und mit diesem Untergewicht und mit dieser eigentlich nicht vorhandenen Kraft habe ich dann irgendwann aufgegeben. Also ich habe dann resigniert, weil ich habe gemerkt, das geht nicht mehr. Das heißt, ich bin dann von Sinsheim wieder zurück in den Hunsrück gezogen und habe dann hier erstmal dieses halbe Jahr gehabt, in dem ich kaum aufstehen konnte. Das Maximale war spazieren gehen. Und da, wo mir früher eigentlich wichtig war, dass mein Nagellack gleich passend zu meiner Jeans, meinen Schuhen oder meiner Handtasche war, hatte ich gar nicht mehr geschminkt, kein Nagel, graue Maus, unsichtbar, kein soziales Umfeld mehr, keine Freunde. Ich habe mich so, ja, abgeschottet quasi. Und irgendwann, wie gesagt, hat meine Mutter, weil ich ja auch gesehen habe, wie meine Mutter unter dem Verlust meines Vaters gelitten hat, hat sie mich auf Knien angefleht, ich möge doch bitte mein Leben wieder in die Hand nehmen, ansonsten kann sie das nicht. Sie kann nicht den Verlust von einem weiteren geliebten Menschen in ihrem Leben und auch noch ihrem Kind verkraften. Und mit irgendeinem Funken, der noch in mir gelebt hat, wusste ich, ich kann es ihr nicht antun. Also ich kann es ihr nicht antun. Es hat mir so sehr wehgetan, sie zu sehen, sie so zu sehen, dass ich mich auf eine Medikation mit Antidepressiva eingelassen habe. Und mit dieser Medikation habe ich dann peu à peu, es hat Monate gedauert, angefangen, mir einen Job zu suchen. Mhm. Und ich habe unter dieser, unter diesen Medikamenten auch einen Job gefunden, der mich langsam, wirklich sehr langsam, aber Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückgeholt hat. Und parallel, ich weiß nicht mehr, wie ich auf diese Bücher gekommen bin damals, parallel habe ich angefangen, The Secret zu lesen. Kennt jemand The Secret
von
Rhonda Byrne?
Ja, ja.
Genau. Und daraufhin, parallel dazu, ich habe dann alle Bücher von ihr gelesen. Moment, sorry. Ich habe alle Bücher von ihr gelesen. Habe ich angefangen, dieses, was man so praktiziert, Dankbarkeitstagebuch, ein Stück weit Meditation, Natur. Ich habe so viel verstanden, dass es um Schwingung geht, um Energie, um Resonanz. Und dass ich das angefangen habe zu leben. Und daraufhin hatte ich das Gefühl, wieder neu zum Leben erweckt zu werden. Mhm. Genau. Es haben sich auf einmal ganz viele tolle Dinge gefügt. Also ich bin in meinem Job aufgegangen, ich habe eine neue Wohnung gefunden, ich habe mir ein neues Auto gekauft und all das, was ein Herz halt so ein bisschen erblühen lässt. Also primär waren es natürlich keine materiellen Dinge. Es waren natürlich auch nachher die sozialen Kontakte, aber so dieses Gefühl von Freude, von Kleinigkeiten, über die man sich freut, einem Sonnenaufgang am Morgen oder dass du halt gebraucht wirst, ja, dass du einen Sinn ergibst, dass du einen Unterschied machst. Das hat mir auf einmal ganz schön viel Kraft gegeben und ich habe wieder festgestellt, was es heißt zu leben und dieses Leben auch zu genießen. Genau.
Also das war quasi eine bewusste Wahl von dir, die du getroffen hast.
Es war auf jeden Fall eine bewusste Wahl von mir, ja. Mhm. Definitiv. Mhm. Genau.
Ja. Und jetzt, das ist ja spannend, weil im Prinzip könnten wir jetzt also auf quantenphysikalischer Ebene eine Bannister-Meile kreieren für dich, oder? Dass wir sagen,
auf jeden Fall.
Dass wir sagen, also du hast ja schon also zwei schon total durch, ja. Und die dritte könnten wir ja quasi so planen, dass sie schon erfolgreich durchlaufen ist. Weil ich meine, auf quantenphysikalischer Ebene gibt es ja keine Zeit. Also Zeit ist ja relativ, nicht?
Richtig.
Und da denke ich mir, das wäre doch cool, oder?
Unbedingt.
Wenn man jetzt vorstellen, oder wenn du dir jetzt vorstellst, dass du schon durch bist mit allen Chemos und mit allen und du bist schon wieder gesund und es passt wieder alles, ja? Was wären denn da deine Schritte, glaubst du? Wenn du jetzt von in ein paar Monaten zurückblickst auf heute?
Ja, theoretisch glaube ich die Schritte, die ich jetzt auch für 2020 angepeilt hatte. Ich wollte mein Kochbuch anfangen zu schreiben. Ich wollte meine Homepage schalten mit einem Blogartikel beziehungsweise mit einem Blog für Rezepte. Ich wollte ganz viele Podcasts aufnehmen, deswegen war das auch so eine lustige Fügung, dass das war unter einem anderen oder in einem anderen Zusammenhang direkt kam jetzt Anfang des Jahres, aber ich glaube ja nicht an Zufälle mittlerweile. Deswegen, ich bin oder war dabei, mich selbstständig zu machen mit Gesundheitscoaching, Ernährungsberatung, Ayurveda, Kochkursen. Ich hatte sogar schon jetzt wirklich im Januar meine Flyer langsam ausgelegt für diverse Kochkurse, Workshops. Eigentlich rund um das Thema Gesundheit. Und jetzt ist es eigentlich auch Ironie des Schicksals, dass ich ausgerechnet nochmal durch diesen Weg muss, der wahren Gesundheit oder Genesung, Heilung, um vielleicht dann nächstes Jahr doch nochmal an einem bisschen anderen Punkt zu stehen, als dem der Ernährung. Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass diese neue Herausforderung viel mehr mit mir macht und aus mir macht, als ich es jetzt weiß.
Ich habe das Gefühl.
Weil wie ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt habe, Krankheit entsteht ja nicht nur auf körperlicher Ebene. Krankheit manifestiert sich dann auf körperlicher Ebene, wenn unser Geist lange vorher schon krank ist. Also das war einer der wichtigsten Learnings in meiner Ayurveda-Ausbildung. Man unterscheidet da jetzt zwischen Körper Körper, Geist, Seele sichtbar ist. Die Seele ist etwas jenseits von Raum und Zeit, was man nicht verändern kann. Sie wächst durch die Erfahrung im Körper, aber sie wandert. Könnt ihr mir folgen? Oder
ja,
jemand was anderes? Also,
ja, nein, perfekt, super.
Der Geist, so ist mein Verständnis davon, ist das, was, also ist diese Stimme in unserem Kopf, ja. Ob wir jetzt das Glas halb voll oder halb leer sehen, ob wir positiv denken oder negativ, das ist unser Geist, womit wir jeden Tag aufwachen, schlafen gehen, ob wir uns jetzt ärgern, ob wir Liebe verspüren, das können wir beeinflussen. Ja, und der Körper ist ja Materie. Und ich für meinen Teil habe eigentlich auch meinen, ich sag jetzt mal, meinen geistigen Punkt, mein geistiges Thema auch schon erkannt. Also ich weiß, warum ich so krank geworden bin. Natürlich braucht man da jetzt nicht zu spekulieren und natürlich spielen da viele andere Faktoren auch mit eine Rolle, unter anderem dieser genetische Aspekt vielleicht, dass ich vorbelastet bin. Aber ich weiß, dass ich auf mich zum Beispiel die letzten Jahre, mindestens 4-5 Jahre nicht gut Acht gegeben habe und dass ich auch viele, viele Dinge, auch wenn ich schon viel weiß, verdrängt habe, dass ich immer wieder den Deckel drauf getan habe, obwohl da diverse Ängste waren, obwohl da diverse Emotionen waren, auch ganz, ganz viel Wut war in mir und ich habe das immer geschluckt. Und dann kamen natürlich die Schwangerschaften, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich habe 3 Kinder in 4 Jahren bekommen. Das geht auch nicht spurlos an einem vorbei. Eine Geburt raubt unfassbar viele Kräfte, die Nächte danach, ist Stillen, also da kommen viele Faktoren zusammen und jetzt rebelliert mein Körper. Jetzt sagt er, jetzt ist Schluss.
Mhm. Ja. Und wie siehst du das Ganze in der, was bisher mit dir in der Krankenhausthematik oder mit der klassischen Medizin passiert ist? Weil ich meine, du bist ja wirklich ganzheitlich spirituell und hast ja echt einen tollen Zugang zu verschiedenen Themen. Und wenn man dir jetzt sagt, Ernährung ist gut oder ist eigentlich eine schöne Basis, um in einem basischen Milieu auch irgendwie die Krebszellen nicht ausbreiten zu lassen. Wie siehst du da, also weil viele, wenn, also mein Nachbarin hat auch Krebs und die ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung noch nicht so aufgeschlossen für die Themen, in der du dich schon vielleicht auch bewegst. Und wenn ich dir jetzt erzählen würde, Ernährung ist ein riesen Baustein dafür, dann würde die mich angucken und würde sagen, beleidige mich nicht. So mehr oder weniger. und jetzt ist die Frage in deine Richtung, wie siehst du auch das Thema Chemotherapie und die, also all die ganzen klassischen Herangehensweisen in diesem Ablauf jetzt sozusagen?
Also ich kann euch sagen, was mir jetzt schon 2 Ärzte, 2 Chefärzte unabhängig voneinander gesagt haben, war, es ist erstaunlich, in welchem fortgeschrittenen Stadium mein Tumor ist, inklusive befallener Lymphknoten. Und trotz allem ist alles andere sauber. Also meine Organe, die Knochen, normalerweise in diesem Stadium, der Tumor ist ca. 15 cm groß, also wirklich immens, sind mindestens andere Areale schon befallen. Das heißt, ich für meinen Teil, ich mag falsch liegen, aber vermute, dass mich hier doch auch die Ernährung, mein Bewegungsdrang, auch mein Mindset, weil ich habe mich ja wirklich ab diesem ersten Moment im November, als es hieß, bösartiger Tumor, ich bin morgens mit diesen Affirmationen wach geworden, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Und wenn ich nicht gesagt habe, ich bin gesund, dann habe ich gesagt, ich heile, weil ich wusste, es gab da ja eine Sache, die es zu heilen gibt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das dazu beigetragen hat, dass sich das trotz dieses Ausmaßes noch im Rahmen hält. Ne? Dass es da doch irgendwo unterbewusst meine Einstellung und meine gesunde Ernährung war, ne? Die mich jetzt noch retten, meiner Meinung nach. Und Thema Chemotherapie. Also ich habe auch hier in meinem Studium Ayurveda-Ausbildung gelernt, man darf die Schulmedizin nicht in manchen Fällen nicht ausschließen. Und mir ist rational klar, dass ich mit diesem Ausmaß an Tumor nicht mehr nur mit Meditieren und basischer Ernährung klarkomme. Also da bin ich schon auch realistisch, weil das habe ich, wie gesagt, ja die letzten 8 Wochen auch praktiziert, mindestens 8 Wochen, in denen ich visualisiert habe, meditiert habe, noch gesünder gegessen habe, mich noch mehr bewegt habe. Und es ist, ja, besser geworden, aber ich weiß, dass ich ohne die Schulmedizin bei weitem nicht so viel Chance habe und ich brauche diese Chance. Ich habe 3 kleine Kinder, wie gesagt. Deswegen bin ich so, also ich bin der Meinung, ich laufe jetzt diesen Mittelweg, ich mache die Chemo, ich mache auch diese Brustentfernung. Auch hier habe ich schon Diverses gehört, also nur wenn man sich wirklich komplett wegnimmt, hat man eine größere Chance, wie wenn man sie doch irgendwie erhaltend, aber bei mir ist es gibt nichts mehr zu erhalten. Und dann mache ich natürlich trotz allem weiterhin alles mit Nahrungsergänzungsmitteln und mit gesunder Ernährung, was ich kann. Begleiten zur Chemo und im Anschluss sowieso. Also wahrscheinlich noch mehr als je zuvor. Genau. Also mein Spektrum, mein Wissensbereich wird jetzt auch hier nochmal wachsen, vermutlich vermehrt jetzt in dieser Thematik mit Tumor, Krebs. Vorher war es ehrlich gesagt nur ernährungstechnisch deswegen, weil ich eine Dickdarmentzündung nach der Geburt unseres zweiten Kindes hatte im Juni 2017. Und da wusste ich schon, okay, Dickdarm, irgendwas stimmt da nicht. Hab dann, wie gesagt, diverse Ayurveda-Therapien ausprobiert, alles Mögliche. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, die ganzen Gewürze im Ayurveda, die ganze Kombination. Ich habe erfahren, welcher Typ ich bin. Im Ayurveda gibt es da ja so drei Konstitutionstypen, Vata, Pitta, Kapha. Ich habe erfahren, warum ich so bin, wie ich bin, egal ob auf psychischer oder auf physischer Ebene. Und als ich dann meine Ernährung dem angepasst habe, haben sich auch Welten aufgetan. Also das war auch schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und jetzt, wie gesagt, jetzt muss ich halt schauen, es ordnet sich gerade wieder als unfassbar neu. Also wie ich vorhin, glaube ich, schon gesagt habe, ich fühle mich gerade wieder wie in der Frühschwangerschaft zwischen Übelkeit und Gelüsten bis hin zu gar nichts essen wollen. Muss ich jetzt erstmal meinen Weg finden. Also das wird sich einpendeln, aber aktuell weiß ich, dass ich zum Beispiel auch wieder mehr auf meinen Körper hören muss. Also ich kann jetzt nicht strikt nach diversen Vorgaben oder Linien leben oder essen, um die Uhrzeit das, um die Uhrzeit lieber das nicht, kein Fleisch, kein Fisch, keine Ahnung was, sondern mein Körper sagt mir jetzt, glaube ich, mehr denn je, was er wirklich braucht.
Es ist interessant, dass du das genau gerade ansprichst. Ich wollte dich nämlich fragen, wie schätzt du das ein, wie du damit umgehst, wie sich dein Körper jetzt verändert? Also du wirst ja wahrscheinlich Haare verlieren und es ist ja auch nochmal ein großer Schritt als Frau, kann ich mir zumindest vorstellen, eine Brust komplett zu verlieren. Ja. Oder, wie schätzt du das ein? Also wie kannst du deinem Körper dabei irgendwie beistehen oder wie kannst du dir selber das auch irgendwie angenehmer gestalten, diese radikale Veränderung?
Gute Frage. Ich versuche jeden Tag ein bisschen mehr darauf hinzuarbeiten, was da kommt. Ich muss gestehen, dass ich momentan mehr Angst habe davor, die Haare zu verlieren als eine Brust. Irgendwie, weil ja Haare ja doch, also gerade für eine Frau, irgendwie sowas Symbolhaftes sind. Ne? Sie strahlen Weiblichkeit aus, natürlich auch eine Brust, aber das kann man, glaube ich, eher kaschieren als Haare. Weil es werden nicht nur die Haare ausgehen, meine Wimpern, meine Augenbrauen werden ausgehen und ja, ich glaube, egal ob man eitel ist oder nicht, es zehrt ja doch an einem. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt auch schon mal diesen ersten Schritt gemacht. Und das ist meine erste Kurzhaarfrisur in meinem ganzen Leben.
Sie steht hier gut.
Ja. Sehr gut, ja. Ja, danke. Ich versuche es einfach Schritt für Schritt. Also ich versuche, mich nicht mehr über dieses Äußere zu definieren. Jeder sagt ja sowieso, man strahlt von innen, ja, oder Schönheit kommt von innen. Und ich glaube, dieser Begriff oder diese Aussage gewinnt für mich dieses Jahr nochmal eine ganz neue Bedeutung oder gewinnt an Bedeutung. Mhm. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie es sein wird ohne Brust. Man hat mich auch direkt schon mit dem Thema Wiederaufbau konfrontiert und so und alles gar nicht so schlimm. Und aber daran möchte ich noch gar nicht denken. Vielleicht fühle ich mich nachher ohne Brust sogar so wohl, dass ich gar keinen Wiederaufbau machen werde. Ich weiß nicht. Wobei ich ja noch sehr jung bin und mir das später auch mit Schwimmbad und so mit den Kindern ein bisschen schwer vorstelle. Aber ich bin ein offener Mensch und ich werde oder hoffe, dass ich nicht gemieden werde, sondern dass die Menschen mich ansprechen. Und sofern ich in der Lage bin, möchte ich auch darüber reden. Ich möchte jetzt nicht irgendwie im Kindergarten, wenn ich die Kinder abholen gehe, komisch angeguckt werden oder so. Dann sollen die Leute mich lieber drauf ansprechen und mir also Fragen stellen. Ja. Ich glaube, damit kann ich besser umgehen als mit komischen Blicken und mit also so Köpfe zusammenstecken und so. Mhm. Und also wir können gerne nochmal in 5 Wochen sprechen oder in einem Monat ohne Podcast und dann kann ich euch dazu vielleicht ein bisschen mehr sagen. Momentan versuche ich einfach nur jeden Tag so im Annehmen und Akzeptieren auf das, was da ist, zu leben. Also noch gar nicht weit zu gucken. Ich kann mich mit Glatze jetzt noch gar nicht vorstellen. Also aber es gehört halt jetzt dazu und ich bin nicht die Erste und leider auch nicht die Letzte. Insofern, ich habe eine coole Perücke. Die habe ich direkt schon am Freitag auch aufgesetzt bekommen. Das heißt, es gibt ja immer Mittel und Wege. Und wenn ich mal im Sommer keinen Bock habe, wenn wir mit den Kindern Eis essen gehen, doof angeguckt zu werden, dann kommt die Perücke einfach drauf. Und ansonsten habe ich gedacht, mache ich es mit schicken Tüchern, Hüten oder wenn ich ganz mutig bin, auch so, wie es halt ist. Weil es gibt ja nichts zu verstecken. Ich muss mich dafür nicht schämen.
Ja. Absolut. Das haben so viele Menschen gehen durch den ähnlichen Weg wie du. Also ich meine, allein wie du mit uns hier sprichst und wie mutig du bist. Ich meine, du kannst da noch so viele Bannister-Meilen für andere Menschen jetzt laufen, wenn du da einfach offen und mutig mit umgehst in den nächsten Wochen und Monaten.
Dankeschön.
Also du kannst echt ein Vorbild werden, glaube ich. Also ein Riesenvorbild.
Ja. Ich habe meine Aufgabe für dieses Leben noch nicht gefunden, aber vielleicht ist das so ein Schritt in die Richtung. Außer, dass ich Mama bin. Das ist natürlich die größte Aufgabe überhaupt, glaube ich, für jede Frau. Ja. Genau.
Sag, was mich interessieren würde, ist, wie gehst, also wenn du darüber reden möchtest, also bitte, wenn nicht, dann überhaupt kein Thema, ja. Aber die Frage wäre, wie gehst du denn mit deiner Familie damit um? Also mit den Kindern zum Beispiel, die sind doch noch relativ klein. Also habt ihr den Kindern das quasi gesagt oder wie habt ihr das gesagt? Wie macht ihr das?
Ja. Nun, auch hier, ich war ja, wie gesagt, 3-mal in den letzten 6 Monaten im Krankenhaus und unsere Kinder sind mittlerweile, so blöd es klingt, in der Hinsicht schon so geimpft. Die fragen mich nur, wenn ich das Haus verlasse, Mama, gehst du wieder ins Krankenhaus? Kommst du heute noch wieder? Und es ist, also es klingt echt traurig, aber die haben das ja das letzte halbe Jahr so mitgekriegt. Und momentan ist es ja nur so, dass ich tageweise, also beziehungsweise für die Chemo ins Krankenhaus fahre, ambulant und dann wiederkomme. Aber meine Tochter hat mich kurz nach Diagnosestellung einmal im Bad, ich sag jetzt mal erwischt, wo ich einfach nur Rotz und Wasser am Weinen war, am Heulen war. Und sie war natürlich, also sie wird jetzt im Juli 5, sie versteht schon deutlich mehr als Jungs, die 8 Monate und 2,5 sind. Ich habe sie dann in den Arm genommen, ich habe auf meine Brust gezeigt und habe ihr gesagt, Mama hat hier ein großes Aua und es tut mir weh und es muss jetzt langsam oder es wird lange heilen. Und sie war verstört, also die können das natürlich noch nicht verstehen. Ich habe jetzt im Krankenhaus ein tolles Buch bekommen, das nennt sich Warum Mama im Sommer eine Mütze trägt. Mhm. Das habe ich ihr jetzt am Freitag direkt nach der Chemo vorgelesen. Und ich habe ja auch hier, wie gesagt, den Port, den ich operiert bekommen habe. Man sieht ja noch die Narbe. Das heißt, mein Kleiner, der mich manchmal überschwänglich umarmen möchte, dem sage ich, dass ich da auch eine Aua habe. Und dann sieht er das auch. Bis vor ein paar Tagen war da noch ein Pflaster drauf. Ach ja, Mama hat da Pflaster, okay. Mit der Kurzhaarfrisur waren sie ein bisschen überrascht. Und auch hier habe ich gesagt, Mama hat bald gar keine Haare mehr. Ich versuche es ein bisschen spielerisch zu machen. Was mir aber wichtig ist, ist wirklich offen und ehrlich. Ich habe auch ein Bild von dem, was ich auf Instagram gepostet habe, von der Chemogabe, habe ich auch den Kindern gezeigt, habe gesagt, so sieht die Mama aus, wenn sie im Krankenhaus ist. Ich bekomme Medizin, damit ich wieder gesund werde. Und im Grunde genommen mag ich es eigentlich nicht, wenn man sagt, Mama ist krank. Ich sehe das mehr als Heilweg, also als Heilungsprozess. Weil man mir ja noch keine Krankheit ansieht, sage ich jetzt mal. Und trotzdem müssen die Kinder das ja auch irgendwie verstehen. Also man merkt ihnen schon an, vor allem der Ältesten, dass sie sich, sie ist bei weitem nicht mehr so aufgeweckt. Sie möchte auch komischerweise nicht mehr in den Kindergarten, obwohl sie sonst immer mein unkompliziertestes Kind in der Hinsicht war. Sie wollte, also auch wenn sie erkältet war, auch wenn Ferien waren, 365 Tage wollte dieses Kind in den Kindergarten. Und am Freitag, wirklich vor meiner ersten Chemo, das erste Mal ist sie in Tränen zusammengebrochen, sie wollte nicht mehr in den Kindergarten. Also man merkt, es geht an den Kindern auch nicht spurlos vorbei. Mhm. Und wichtig ist aber, dass sie begreifen, dass sie damit, also man liest ja so in sämtlichen Ratgebern, Kinder fühlen sich oft schuldig. Ich glaube, es ist das Wichtigste, Kindern jetzt hier sämtliche Schuld oder so wegzunehmen, sondern das ist ja nichts, was mit denen zu tun hat. Mhm. Also ich denke und bin mir sicher, auch sie werden daran wachsen. Aber ich hoffe sehr, dass diese Zeit möglichst spurlos an ihnen vorbeigeht, sodass sie vielleicht irgendwann in 5 Jahren, wenn sie dann 10, 14 sind, 15, das Ganze nur noch auf Bildern sehen. Und wir versuchen ihnen den Alltag so normal wie möglich zu gestalten. So.
Das heißt, dein Mann sieht das auch genauso wie du und unterstützt dich da gut,
absolut,
das dann möglichst schön zu regeln, dass ihr da trotzdem noch als Familie dran wachsen könnt.
Ich hoffe es sehr, also in jedem Fall. Mein Mann ist selbstständig, der wird jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben können. Mhm. Ich habe jetzt einen Antrag auf Haushaltshilfe hier liegen. Ich habe auch sonst wirklich dankenswerterweise eine Mama, die für mich da ist, einen Bruder oder seine Familie oder auch die Familie meines Mannes, mhm. Die angeheiratete Familie, ganz viele tolle Freunde, die an meiner Seite sind, die mir sämtliche Hilfe anbieten, ob es jetzt fahren ist oder auch die Kinder mal mitnehmen oder. Und ich bin ganz überwältigt über all die Flut von Liebe und von Vorschlägen, Angeboten, Unterstützung, sodass mir das unfassbar viel Kraft gibt und ich wirklich der Meinung bin, dass wir das gemeinsam schaffen können.
Mhm. Schön.
Du hast... Please go ahead.
No, Lena, bitte.
Also da war ein Impuls gerade, der, glaube ich, auch so wichtig ist für Leute in ähnlichen Situationen, weil ich glaube, diese Liebe und diese Zustimmung und Zuneigung von anderen Menschen ist auch ein Stück weit die Wirkung von der Ursache, dass du so offen und authentisch damit umgehst. Mhm. Weil ich glaube, wenn würdest du dich jetzt quasi einkerkern und quasi niemandem davon erzählen und irgendwie jetzt in so eine Frühdepression treten oder sowas, dann würdest du denken, oh, die Welt ist so scheiße, mich mögen noch weniger Menschen. Mhm. Und ich glaube, dass das echt ein riesen Benefit ist, den du quasi durch dieses authentische Raustragen echt schon jetzt quasi hast, ne?
Dankeschön. Ich hoffe es. Also, wie gesagt, es war noch nie meine Art, mich zu verschließen. Die einzige Zeit, die ich wirklich verdrängt habe, war diese Magersuchtsgeschichte, weil ich mir selbst nicht eingestehen wollte, dass ich dieses Problem habe. Ich habe das damals ganz, ganz lange verdrängt, weil ich dachte, jemand wie du, der so perfektionistisch ist, so ambitioniert, so, ne, ich habe schon immer diese Power gehabt, ich wurde schon immer hier und da gelobt, ich habe mein Auslandsjahr in Dubai gemacht, damals im Studium, ich habe ganz viel gemacht, ganz viel getan und trotzdem hatte ich so diese eine Schwachstelle, diese eine Problematik, von der ich gar nicht, das wollte ich nicht zugeben. Und jetzt ist es anders. Also ich habe das überwunden und auch das hat mir gezeigt, was möglich ist. Also, dass ich wirklich aus eigener Kraft und aus eigenem Willen heraus gesund werden kann. Mhm.
Ja. Die eigentliche Frage, die ich hatte, also das war ja eben gerade noch keine richtige Frage, war, wie verändert sich jetzt nochmal mit dieser Diagnose der Blick auf das Leben, auf den Alltag, auf die Problemchen, die wir doch alle immer so haben. Also du hast vorhin ein bisschen mit dem Schnupfen beim Abendessen über die Gespräche, hast ein bisschen erwähnt. Wie ist es jetzt, der Blickwinkel auf all das von deiner Seite aus?
Es heißt ja nicht umsonst, man sollte jeden Tag leben oder so leben, als ob es der letzte sei. Ich glaube, dass diese Aussage bekommt jetzt nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn man hat mir schon ab Diagnosestellung gesagt, du musst jetzt nur noch von Termin zu Termin leben, von Termin zu Termin schauen. Ich hatte jetzt für den 15.02. zum Beispiel meinen ersten Kochworkshop anstehen und man hat mir gesagt, wenn dir danach ist, dann mach den. Wenn dir davor nicht danach ist, dann machst du ihn nicht. Das heißt, ich gucke jetzt wirklich nur von Tag zu Tag, wie es mir geht. Ich habe zum Beispiel am Freitag habe ich mich gut gefühlt und jetzt, 48 Stunden später, merke ich dann doch die Nebenwirkungen der Chemo und könnte jetzt zum Beispiel doch keinen Kochkurs mehr geben, auch wenn ich am Freitag noch gesagt hätte, hey, mache ich. Die Momente mit meinen Kindern sind inniger. Herzlicher, also da, wo ich vorher, man muss dazu sagen, die Kinder waren vorher nur in Teilzeit, also war nur bis 12 im Kindergarten und ich war sonst viel mit denen alleine. Jetzt haben sie aufgrund der Diagnose haben sie einen Ganztagesplatz, sind bis 16 Uhr im Kindergarten, um mich halt auch zu entlasten. Also einerseits finde ich es schade, andererseits weiß ich kriege das anders nicht auf die Reihe, ich habe ja noch ein Baby zu Hause und ich vermisse sie unglaublich und da ist viel mehr Verständnis, viel mehr Toleranz, viel mehr Ruhe einfach auch, weil ich einfach so unfassbar viele Termine und Untersuchungen hatte in den letzten 2 Wochen. Und da, wo ich sonst eigentlich abends relativ genervt war, wenn mein Mann nach Hause kam, ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß es, irgendwann ist der Akku einfach leer oder die Batterie, dass du einfach genervt bist, entnervt bist, weil sie ja doch sehr fordernd sind und in dem kurzen Abstand auch noch ganz andere Bedürfnisse haben. Man hat null Zeit für sich und jetzt im Moment ist es wirklich mehr so, alles ist gut so, wie es ist. Also es ist komplett, das hat sich schon stark geändert und jeder hat mir schon gesagt, du wirst mit dem Kind ruhig, mit dem zweiten wirst du ruhig, mit dem dritten wirst du ruhig. Dabei bin ich eigentlich immer unruhiger geworden, immer nervöser, immer unausgeglichener, immer rastloser. Ich habe auch noch bei Kind Nummer 3 jeden Tag 3-mal unterm Tisch auf Knien alle Krümel aufgesammelt und vielleicht ist das jetzt auch so mein Learning, okay, lass es einfach los, let go. Ja. Nicht mehr nach jedem Keks alle Krümel aufwischen auf allen Vieren. Das ist verrückt, ja. Genau.
Was mich interessieren würde als Mann auch, auch wiederum, keine Ahnung, ob du darüber reden möchtest, aber ich stelle die Frage, wie geht denn dein Mann damit um? Also welche Emotionen hat denn der und was geht denn da so bei ihm ab? Weil ich glaube, unter Umständen von außen noch schwerer, weil du kannst ja dann als Partner aktiv kaum was tun. Ja? Also du stehst irgendwie daneben und es passiert. Ja? Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und du kannst jetzt nicht direkt eingreifen. Also du kannst nicht das machen, was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mache, Dinge einfach regeln. Ja? So, okay, ist ein Problem, I fix it, der Punkt. Und das geht ja nicht, weil es ist dein Körper und ich könnte da nichts machen. Ja?
Richtig. Ja, auch eine sehr gute Frage. Mein Mann, jeder, der ihn kennt, weiß, er ist nicht der Mann der großen Worte. Also er macht viel mit sich aus, was ich halt sehr schwierig finde, gerade jetzt Situation. Da reden, aber trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass ich nie weiß, was gerade wirklich in ihm vorgeht. Also er würde mir jetzt nie sagen, was für eine vielleicht wirklich wahnsinnige Angst er hat. Und mein erster Gedanke war nach ein paar Tagen tatsächlich, dass wir jetzt auch parallel, ich weiß nicht, ob das machbar ist oder inwiefern es umsetzbar ist, dass wir auch vielleicht eine Paartherapie machen oder zumindest, das hat man mir ja stark empfohlen, psycho-onkologische Hilfe zu holen. Weil ich schon auch merke, dass mein Umfeld fast mehr leidet als ich. Also ich habe ja diese körperlichen Schmerzen oder was heißt Schmerzen, aktuell Nebenwirkungen oder ja auch in der Brust Schmerzen, aber alles noch erträglich. Und ich merke wirklich, dass mein Umfeld, meine Familie da wirklich, wie du sagst, ganz anders. Ich habe das Gefühl, ich müsste sie sogar noch ein bisschen aufbauen und ein bisschen streicheln und in den Arm nehmen und ihnen einfach sagen, es ist okay, es ist nicht so schlimm. Und trotzdem... Es ist halt schlimm. Mein Mann, wie gesagt, hat noch die Belastung der Firma, in Anführungszeichen, die Belastung. Also da hängt halt eine Existenz dran, das muss laufen. Und ich muss mich da auch zusammenreißen. Ich darf jetzt nicht komplett wirklich mich hier jeden Tag nur hinlegen, auch wenn jeder sagt, du musst jetzt nach dir gucken. Das muss einfach ein gutes Nebeneinander, also Zuspiel sein. Und deswegen meiner Meinung nach auch, und das weiß er auch, ich bin wirklich aktiv auf der Suche nach psycho-onkologischer Hilfe, vielleicht auch in Richtung Paartherapie, sodass jeder die Möglichkeit hat, mit jemand Neutralem zu sprechen. Nicht, dass wir immer zusammen da sitzen, sondern dass er mal dahin geht und mal ich und dass wir uns vielleicht irgendwo in der Mitte treffen, weil das wäre jetzt, glaube ich, echt Worst Case, wenn wir uns da jetzt auch noch verlieren. Mhm. Und das sage ich jetzt wirklich von mir aus, habt ihr nicht gefragt, aber vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen. Man darf es ja eh nicht vergessen. Also ich dachte sonst immer, diese drei Kinder sind unsere größte Herausforderung. Ja, ich habe die ja alle 2 Jahre quasi gekriegt. Und das ist, glaube ich, eh für eine Beziehung, für eine Partnerschaft oder für eine Ehe immer schon echt eine große Herausforderung. Jetzt haben wir diese 3 Kinder und diese Sache. Und das Thema Sexualität zum Beispiel. Ja, auch wenn jeder denkt, was für ein Quatsch, woran denkst du denn jetzt? Das ist ja jetzt gar nicht wichtig, aber es ist wichtig. Also es ist, ich glaube, das darf man trotzdem nicht vernachlässigen im Sinne von jetzt ganz beiseite schieben, weil ich habe jetzt nicht nur Schnupfen, ja, ich bin jetzt nicht nur eine Woche oder 2 außer Gefecht gesetzt, es wird jetzt echt eine Tour lang über Monate und ich finde auch das ist etwas, worüber man sprechen sollte, weil, sind wir mal ehrlich, es ist ein Grundbedürfnis, es ist einfach so, dass es verrückt jetzt darüber zu sprechen, so offen, aber es beschäftigt mich, weil auch hier nochmal der Aspekt Haare und Brust. Ich habe meinen Mann, das Erste, was ich ihn irgendwann mal die Tage gefragt habe, war, wirst du mich auch noch ohne Haare und ohne Brust lieben? Weil ich glaube, das ist normal, dass man sich das fragt, ne? Oder ja, wird er mich, wie wird es denn später dann jetzt in ein paar Monaten, wird er mich auch noch anfassen wollen können, selbst wenn ich es zum Beispiel nicht kann? Ja, also das sind ganz viele Gefühle, ganz viele Gedanken. Und ich glaube, dass man sich da wirklich Hilfe holen muss, weil weiß nicht, ob wir das alleine schaffen, ganz ehrlich.
Das finde ich ganz, ganz offen und mutig von dir, dass du das jetzt so ansprichst. Also Hut ab, wirklich. Ich glaube auch, dass das ein Riesenthema ist. Und
Also ganz ehrlich, das sind auch Geschichten, die das Leben schreibt. Auch das habe ich noch lange vor meiner Diagnose, vor meiner eigenen Diagnose letztes Jahr erzählt bekommen. Irgendwo hier im Bekanntenkreis ist ein verheirateter Mann mit irgendeiner anderen, ne, haben sich im Hotel irgendwo getroffen mitten am Tag und seine Frau hat Brustkrebs mit 2 kleinen Kindern. Und da habe ich schon gedacht, du lieber Gott. Also und jetzt auf einmal stehe ich in dieser Situation und denke so, oh mein Gott. Also... Ich glaube, es gibt nichts, was es in diesem Leben nichts gibt, aber auch gleichzeitig nichts, was es nicht zu bewältigen gibt. Und es wird in jeder Hinsicht ein Wachstumsschub in unserem Leben, in meiner Ehe, in meiner Persönlichkeitsentwicklung oder in meiner Persönlichkeit, in meiner Rolle als Mama. Überall, in jeder Ecke.
Was ich gerade noch sagen wollte, Irina, wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, dass es dir helfen würde, mit mir vielleicht auch daran zu arbeiten. Also ich arbeite mit traumatisierten Frauen und auch im Hinblick auf den Körper enttraumatisieren und den Körper wieder lieb haben und selber berühren und auch berührt werden und annehmen können, dann sag gerne Bescheid. Mache ich sehr gerne.
Da komme ich super gern drauf zurück nochmal, also wirklich super gern, weil es ist in der Tat jetzt schon so, dass ich diese, mich nur noch ein riesengroßer, harter Klumpen ist, nicht mehr gerne anfasse. Es fühlt sich auch nicht mehr an, als ob es etwas ist, was zu mir gehört. Ich möchte es eigentlich nur noch schnell weghaben. Ich dachte auch, es kommt zuerst die OP. Aber die wollen logischerweise das Ganze erstmal ausbremsen. Mhm. Und ich habe mir nur von Frauen sagen lassen, die das hinter sich haben, dass die danach große Probleme hatten, sich an dieser Stelle oder generell anzufassen. Und wie gesagt, es ist für mich jetzt schon befremdlich und ich weiß nicht, was da noch kommt, aber ich komme sehr, sehr gerne darauf zurück, Clara.
Ja, sag da gern Bescheid. Also ich fühle mich gerade so verbunden mit dir, wahrscheinlich auch deshalb, weil meine kleine Schwester Krebs hatte und ich kann das einfach, glaube ich, irgendwie nachvollziehen. Also das ist einfach dieser Wunsch, helfen zu können und wenn es nur damit ist, dann sehr, sehr gerne.
Sehr gut, danke schön.
Ja, gerne.
Ja, sehr gern.
Und ich finde es wirklich so toll, wie du darüber sprichst und ich kann mir so gut vorstellen, dass du damit ein riesen, riesen Vorbild bist für alle Menschen, die damit irgendwas zu tun haben, die davon betroffen sind, auch für Angehörige. Also das alles, was du gerade erzählt hast, ist so rund insgesamt und so, ja,
Dankeschön.
Ich glaube, jeder, der irgendwie was mit Krebs mal zu tun hatte in seinem Leben und sei es nur, weil ein entfernter Großonkel Krebs hatte, der kann damit was anfangen und das gibt ihm irgendwas und du hast von deiner Aufgabe gesprochen, die du noch nicht gefunden hast. Also, vielleicht, hast du gefunden. Vielleicht hast du eine deiner Aufgaben gefunden, aber das ist so authentisch.
Ihr werdet, okay. Ja, danke schön. Ihr werdet lachen, aber ich glaube, für mich wird es, also es klingt blöd, es wird eine Art kleine Herausforderung, da irgendwie einen richtigen Psychologen oder so zu finden. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Frau, der habe ich ähnliche Dinge erzählt wie euch und die hat da einfach nachher gesessen und hat gesagt, boah, ich weiß gar nicht, was ich Ihnen noch sagen soll. Sie sind so reflektiert, so nach dem Motto, was machen Sie denn hier? ja, also doch, ich bin zwar vielleicht reflektiert, weil ich auch viel Vorarbeit geleistet habe oder auch dementsprechend wahrscheinlich meine kleinen Aufgaben, die ich hatte im Leben und die ich überwältigt habe, die vielleicht waren das alles so Grundsteine, die gelegt wurden für das, was jetzt ist, nämlich der absolute, die Spitze vom Eisberg quasi. Mhm. Aber ja doch, also Psychologen aus aller Welt, wenn ihr mich hört, ich würde trotzdem gerne noch mit Menschen sprechen, die da vielleicht noch einen Ticken höher weiter sind als ich und mir dann nochmal, oder auch wie gesagt, meinem Mann und mir ein bisschen unterstützend zur Seite stehen können.
Da haben wir, glaube ich, später eine gute Adresse für dich.
Ja, ja, das wäre super, weil das nochmal kurz, ich möchte hier jetzt in dem Kontext nicht ins Detail gehen, aber rechte Brust hat schon seine Bewandtnis. Nicht nur mein männlicher Anteil, sondern generell habe ich gelesen, rechte Brust ist immer eine Männerthematik. Und auch hier, es gab in meinem Leben tatsächlich mit meinem Ehemann ein ganz, ganz, sag jetzt mal, schwerwiegendes Thema, von dem, glaube ich, die meisten heute nicht mehr denken würden, dass wir das hier hatten, aber das hatten wir. Und mein Fehler war es einfach nur, hier viel zu schlucken und zu denken, ich hätte das wegmeditiert oder vergeben und vergessen, so nach dem Motto, dabei habe ich das leider nicht. Und diese Sache hat mich jetzt eingeholt, weil ich glaube, unterbewusst wirklich viele Dinge doch noch nicht verziehen habe oder vergeben habe, die es hätte längst geben müssen. Also es gab mal eine Zeit vor unserer Ehe, ich habe unser erstes Kind alleine bekommen. Und war auch alleinerziehend einige Monate. Und das war auch, also war eine ganz, ganz schlimme Zeit in meinem Leben. Mhm. Und ich sag jetzt mal, die Tatsache, dass wir heute verheiratet sind und noch zwei weitere Kinder innerhalb der Ehe bekommen haben, hat jeder gesagt, du bist verrückt. Also du bist absolut verrückt. Mich haben damals sogar einige Freunde haben sich von mir abgewandt, weil sie gedacht haben, den heiratest du jetzt nicht wirklich, oder? Aber das ist, wie gesagt, nochmal eine Story für sich, vielleicht eine andere Podcast-Folge, weil ich auch wirklich weiß, dass es da etwas zu heilen gibt. Ne? Und ich bin absolut im Reinen. Ich weiß, dass er der Mann meines Lebens ist und mein Seelenverwandter. Aber ich glaube, im Unterbewusstsein gibt es noch viele Themen, die da einfach zur Ruhe kommen wollen.
Mhm. Genau. Wow. Ja, also das ist einmal das sind kräftige Bannister-Meilen, die du ja schon beschritten bist. Also hat ja riesen Auswirkungen, riesen Verdrängung. Also weißt du, so wie ein Ozeandampfer. Ich glaube, was du da hier auch für alle anderen Menschen schon mal durchlaufen bist und was hier auswirkt. Also das ist unsere feste Überzeugung, dass wenn jemand so wie du diese Dinge transformieren kann, ja, dann ist das ja ein unglaublich riesiges Beispiel für alle anderen.
Ja. Hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ist es.
Also auch wenn sie es nicht bewusst wahrnehmen, aber es ist definitiv so. Ich weiß nicht, ich wollte jetzt die ganze Zeit sagen, ich habe ja schon, also für unsere Zuhörer hier, habe ich schon mehrmals dieses Beispiel oder diese Aussage getätigt, aber ich sage es noch einmal, weil es, finde ich, so passend ist für dich. Also das Wort Schamane, ja, also im nordamerikanischen sozusagen Ureinwohnersprache, ja, das heißt ja der verwundete Heiler. Mhm. Ja, also die sagen ja, du kannst eigentlich erst dann so richtig krass, also wirklich der Heiler sein und so diese Power auch haben, diesen Raum halten zu können und diese, ja, einfach diese, weil immer Heilen basiert ja eigentlich nicht über das, was du sagst, sondern über die Energie, die du hast mit deinem Klienten, ja. Und wenn du eben da schon wirklich tiefe Sachen hattest, die du durch bist, ja, dass dann da einfach die größte Power liegt.
Ja.
Das passt irgendwie auch zu dem, was du selber jetzt gesagt hast, nicht? Das ist die Aufgabe und wer weiß, was dann in weiterer Folge daraus entsteht und wie kraftvoll du damit dann noch sein kannst. Ja?
Das stimmt. Ja. Also ich bin ganz, ganz sicher, ich bin hier noch nicht fertig. Nein, ja. Absolut nicht.
Genau. Im Endeffekt sind ja alles Moleküle, ja? Also unser Körper besteht aus Molekülen und die kannst du ja, wie du sie tust, mit Gedanken ja vollkommen neu anordnen. Ja? Das heißt, wenn bestimmte Energien weg sind, wenn bestimmte alte Belastungen weg sind und du dann wirklich konkret deine Moleküle auch neu anordnest, dann ist absolut alles möglich. Ja?
Genau. Ja, gestern habe ich auch noch gelesen, eine Krankheit ist wie eine Reinigung. Man muss halt nur wissen, was man reinigen möchte und wenn man das dann vollzogen hat, kommt man ganz neu da raus. Und deswegen finde ich diesen Vergleich jetzt auch mit der Schwangerschaft so schön. Ne? Ich fühle mich, wie gesagt, gerade so mit den ganzen Nebenwirkungen. Und jetzt habe ich 3 Lebewesen das Leben geschenkt. Und jetzt ist diese Sache hier quasi wie eine Neugeburt für mich.
Wow.
Schön.
Ich glaube, liebe Leute, das ist ein wunderbarer Schlusssatz für heute zumindest. Also wir würden uns freuen, wenn wir dich wieder mal hier hätten in dieser Podcast. Aber für heute, also das finde ich...
Fühlt sich sehr rund an jetzt gerade.
Finde ich perfekt, diesen Satz.
Mhm. Me too. Ich habe noch eine Frage, Irina. Und zwar, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, der kann auch noch so banal sein, welcher wäre das?
Oh Gott, so ad hoc.
Yes.
Heute in einem Jahr mit meiner Familie in Reha zu sein, krebsfrei. Genau, heute in einem Jahr möchte ich in Reha sein. Entweder oben irgendwo im Norden, Nordsee, Rügen oder ganz unten am Bodensee. Da habe ich immer die schönsten innerhalb Deutschlands Aufenthalte gehabt. Und genau, heute in einem Jahr möchte ich da sein, 2021 in Reha.
Cool. So be it.
Yes. Hariom.
Thank you.
Ja, schön. Also ganz lieben Dank, Irina, für all deine Worte. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur so ausspreche, fast gar nicht aufwerten, was du alles hier an Weisheit, an Mut und an, ja, für Bennister Meyer, du hier gerade für uns gelaufen bist. Also in dem Sinne von uns dreien, glaube ich, riesen Dankeschön. Wir freuen uns, wenn du wieder bei uns in der Show bist, in einem halben Jahr, in ein paar Monaten, in einem Jahr in der Reha, live aus der Reha dann. Also von daher ganz, ganz lieben Dank in deine Richtung und ganz viel Kraft von uns, ich glaube, von allen Zuhörern, die das jetzt quasi nicht aussprechen können, in deine Richtung.
Dankeschön.
Auch an all die Zuhörer, die dir folgen wollen auf einer gewissen Ebene, auf welcher auch du das erlaubst, keine Ahnung. Man kann dich bei Instagram finden, man kann dich bei Facebook ziemlich sicher auch suchen. Deine Profile verlinken wir, wenn das für dich okay ist, in den Shownotes und genau, auf der Ebene ist dann die Verbindung auch möglich.
Vielen, vielen Dank. Ihr seid übrigens, ich werde euch niemals vergessen, ihr seid der erste Podcast, in dem ich jetzt sprechen durfte. Hoffentlich einer von vielen, aber ich werde euch genau deswegen never ever vergessen.
Oh,
vielen Dank. Es war mir eine große Freude. Ja, genau. Es war mir eine große Freude. Ja, mein 13. Rauhnachtwunsch, da war ich nämlich ja auch schon immer, ich habe das jetzt 3 Jahre praktiziert, Rauhnächte, kennt das einer von euch?
Ja.
Man schreibt 13 Wünsche auf, man verbrennt ab, ich glaube 25. Dezember verbrennt man immer einen Wunsch und der 13. muss in Erfüllung gehen. Den muss man selber erfüllen. Und letztes Jahr war es der 13. in meiner Schwangerschaft, dass ich mir eine Nanny hole zur Unterstützung der Kinder. Und mein diesjähriger Wunsch für 2020 war es, zu Laura Marlina Seiler in den Podcast nach Berlin zu kommen. Und wer weiß, also ihr seid, wie gesagt, der Vorreiter. Mit euch habe ich jetzt begonnen und ist jetzt auch ganz gleich, ob es Berlin wird oder nicht, aber es war mir eine riesengroße Freude und Ehre, mit euch zu quatschen und euch zu erzählen.
Super. Das kriegen wir hin mit der Laura. Ich meine, über Laura haben wir uns auch kennengelernt. Von daher wäre es
eben, also, es klappt. Ja, und wie du gesagt hast, ich habe noch nie was in dieser Facebook-Gruppe gepostet. Noch nie. Noch nie. Ich bin einfach nur in dieser Team-Liebe-Gruppe. Ich gucke da noch nicht mal regelmäßig rein. Und es war einfach eine absolute Bauchgefühlsgeschichte an diesem Abend. Ich habe gespürt, ich brauche jetzt einen Funken an Positivität, an Zuspruch, an Energie, und dann dachte ich so, mit wem kannst du das gerade teilen? Und wo, wenn nicht in dieser Team-Liebe-Gruppe? Und ich komme jetzt auch nicht mehr nach mit dem Antworten der Nachrichten, aber es war wirklich mehr als nur diese Blut und guck, was hier bei rausgekommen ist.
Cool, ganz lieben Dank.
Ich danke euch.
In Sinne, wir wünschen uns, teilt diese Folge mit Freunden, mit Bekannten, die für die das interessant sein kann. Gebt uns auch bitte eine gute Bewertung, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, damit dieser Podcast Sichtbarkeit gewinnt. Ansonsten keine Nachrichten sind bei iTunes schlechte Nachrichten, sprich wir werden gehen raus aus der Sichtbarkeit, und solche Nachrichten wie die von Irina gehören in die Welt getragen. Von daher supportet uns da gerne auf der Ebene. In dem Sinne, okay. Ganz liebe Grüße von uns und bis bald.
Ja. Dankeschön. Tschüss.